Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung hier zu euch. Ich komme immer wieder gerne nach Breidenbach. Schöne Erinnerungen. Ja, da war ich noch ziemlich jung damals. Ich weiß gar nicht, als wir zusammen evangelisiert haben. Das ist so, dass gerade die Erlebnisse in jungen Jahren, die bleiben stärker in Erinnerung, und weil sie prägend sind. Und ja, so ist das. Als wir heute Morgen hochgegangen sind in den Raum, ich weiß nicht, wie der bei euch heißt, zum Beten, Jugendraum, okay, da habe ich mich dann erinnert, dass wir auch immer jeden Abend dort gebetet haben für die Menschen hier in Breidenbach und für die, die eingeladen waren. Und ja, das sind schöne Erinnerungen. Und ich hatte den Raum immer ein bisschen kalt in Erinnerung. Und heute Morgen war der tatsächlich geheizt. Das bei diesen Kosten, ja, also unglaublich, was ihr euch leistet. Und da war es auch so schön warm an dem Heizkörper, das, ja, schön. Ich hoffe, dass es uns auch warm wird bei der Predigt. Vielleicht ganz kurz noch herzlichen Dank, dass ihr die Arbeit von Neues Leben unterstützt und dafür betet. Wir freuen uns da auch über, ja, über die Freundschaft und die Verbindlichkeit. Ich bin in 2 Wochen wieder in Kasachstan. Gerade sind wir so in den Vorbereitungen mit einem Team mit 18 Personen. Wir haben 4 Optiker dabei, die dort dann Sehtests durchführen, ein Kinderteam dabei. Und ja, das ist wieder absolut spannend. Kasachstan ist überhaupt ein spannendes Land, auch politisch, gerade jetzt in der Zeit. Und die Kasachen sind offen für das Evangelium, würde ich mal sagen. Wir haben als Deutsche eine offene Tür bei ihnen. Das hat mit der Geschichte der Russlanddeutschen auch zu tun. Und ja, da haben wir einen Auftrag und das ist sehr schön. Wir sind absolut gespannt wieder auf diese Missionsreise. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch dafür beten. Ja, das Thema heute Morgen, so schön kann Gemeinde sein, Beziehungen praktisch leben. Ich finde es immer schön, wenn es praktisch wird und nicht so theoretisch und so theologisch vielleicht richtig, was auch wichtig ist, aber es muss eben auch in die Praxis führen. Ich bin jemand, der nach wie vor begeistert ist von dem Konzept der Gemeinde, muss dann immer an diesen Spruch von Willow Creek denken, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wahrscheinlich kennt ihr den auch. Und gerade heute in einer Zeit, wo auch viele die Gemeinde verlassen oder sehr skeptisch gegenüber Gemeinde stehen, das ist natürlich wirklich eine Herausforderung, auch für uns. Trotzdem habe ich viele Argumente für Gemeinde und ja, weiß nicht, wie ihr dazu steht, dass ihr heute Morgen da seid. Ist ja auch schon ein Statement. Ja. Ich habe ein Zitat gefunden von Dietrich Bonhoeffer. Er hat gesagt, darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen. Der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder und Schwestern leben dürfen. Das war damals eine andere Zeit, aber ich habe so den Eindruck, dass wir ja, vielleicht wieder näher kommen dieser Realität. Und ja, vielleicht können wir das auch so sagen oder neu zu einer Dankbarkeit kommen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Vorhin ging es ja schon um Stinktier. Und das war zumindest der Buchtitel. Und um die Tiere in der Eiche. Ich habe euch eine Geschichte von Stachelschweinen mitgebracht. Die waren auch in der Eiche. Es war an einem sehr kalten Wintermorgen, da traf sich eine Gesellschaft von Stachelschweinen. Und weil sie so furchtbar froren, rückten sie zusammen, um sich durch die gegenseitige Nähe vor dem Erfrieren zu schützen. Und als sie sich näher gekommen waren, dann spürten sie die Stacheln und das brachte sie wieder auseinander. Und als sie froren, rückten sie wieder zusammen. Und als sie sich stachen, rückten sie wieder auseinander. Und so wurden sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen, bis sie endlich eine Entfernung herausbekamen, bei der sie nah genug aneinander dran waren, um nicht zu erfrieren, aber auch weit genug voneinander weg, um sich nicht zu stechen. Und diesen Abstand nannten sie Höflichkeit und feine Sitte. Das ist eine Geschichte von Arthur Schopenhauer. Damit wollte er seine Gesellschaft damals im 19. Jahrhundert charakterisieren und beschreiben. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Bild auch für uns als Gemeinde. Die Welt da draußen, die ist so kalt und böse, ne, so empfinden wir das manchmal. Und dann rücken wir so nah zusammen und genießen die Wärme unter den Glaubensgeschwistern, den Gleichgesinnten. Und dann braucht es aber gar nicht lange, dann spüren wir die Stacheln des anderen, hauptsächlich weil der andere eben so anders ist oder weil er sich schlecht benommen hat oder mich nicht wertschätzt oder wie auch immer. Und das bringt uns dann wieder auseinander. Und so sind wir vielleicht auch immer so hin und her geworfen zwischen Nähe und Distanz. Ja, also wie nah kann ich dem anderen sein, ohne dass er mich sticht? Und wie viel Abstand brauche ich? Ne? So, aber ich will ja auch nicht erfrieren. Ich denke, Höflichkeit und feine Sitte, das ist so das Mindeste, ja, dass wir höflich sind und gesittet miteinander umgehen. Aber Gemeinde Jesu ist ja mehr. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Wir kennen vielleicht das Lied Herz und Herz vereint zusammen von Zinzendorf. Da heißt es, dass ein jeder für die Brüder auch das Leben lassen kann. Und das ist ja auch ein biblisches Zitat, ja, aus 1. Johannes 3, Vers 16. Darum haben wir die Liebe erkannt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Ja, das ist eine andere Kategorie. Was heißt das, dass ich, Christoph, für dich mein Leben lassen kann und hoffentlich werde, wenn es mal gefragt ist. Ja, nicht vorstellbar, aber... Ja, das hoffe ich auch. Ich möchte euch die Gemeinde in Philippi vorstellen, weil ich einen Text aus dem Philipperbrief, ihr seht das schon, Kapitel 2 nehmen werde. Und vielleicht, dass wir uns so ein bisschen reindenken in die Gemeindesituation. Das war ja eigentlich eine tolle Gemeinde, vorbildlich, lebendige Gemeinde. Also Paulus hat da wenig Kritik und Paulus hatte überhaupt eine sehr gute Beziehung zu dieser Gemeinde, etwas enger wahrscheinlich als zu anderen Gemeinden. Vielleicht lag das daran, weil sie auf besondere Weise entstanden ist, die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Er hatte ja diese Vision bekommen, wollte eigentlich wo ganz anders hin und dann hat Gottes Geist ihn dazu nach Philippi geführt und dort ist dann eine Gemeinde entstanden. Und diese Gemeinde hat sich auch für Paulus verantwortlich gefühlt. Also die haben treu für ihn gebetet und haben ihn finanziell unterstützt. Paulus war praktisch ihr Missionar gewesen, ja, für den sie da waren. So, und trotzdem war das keine homogene Gemeinde. Also das war eine lebendige Gemeinde, aber die waren sehr unterschiedlich. Da gab es in der Gemeinde römische Soldaten, denn Philippi war eine Militärkolonie von den Römern, da stand an jeder Ecke ein Soldat und es ist davon auszugehen, dass da auch Soldaten in der Gemeinde waren. Es waren Juden in der Gemeinde, die Mazedonier, das waren die Einheimischen, ne, der Kerkermeister, das waren Mazedonier, seine Familie, die waren natürlich auch in der Gemeinde und zu guter Letzt auch noch Proselyten. Die Lydia war ja eine, die zum Judentum konvertiert war, eine Proselytin. Also auch die gehörte zur Gemeinde. Ganz unterschiedliche Menschen. Und das ist ja überhaupt im Neuen Testament oft das Thema zwischen Heiden und Juden und wie die miteinander auskommen. Und kann man sich vorstellen, wenn so eine junge Gemeinde entsteht, man überlegt, ja, wie soll denn so ein Gottesdienst aussehen, dass sie dann erstmal unterschiedliche Meinungen haben. Also die Juden hatten natürlich eine klare Vorstellung, wie man so einen Gottesdienst feiert. Das war den Heiden aber wahrscheinlich ziemlich egal, weil sie das nicht kannten. Entweder sie haben da mitgemacht oder hatten eigene Ideen. Und dann eine ganz wichtige Frage, die wir auch ganz oft im Neuen Testament finden, die Rolle des Gesetzes, also wie lebt man heute als Christ, was ist noch wichtig, was gilt für uns, was gilt nicht für uns, die ganzen ethischen Fragen, die uns ja heute auch wieder bewegen in unseren Gemeinden, das war damals das Thema, also was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Und man kann sich vorstellen, dass da viel Konfliktpotenzial einfach da war. Also dass diese lebendige Gemeinde jetzt an der Stelle gefährdet war, dass es unterschiedliche Meinungen gab und dass man sich auseinanderdividiert hat. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde, und das lesen wir jetzt mal. Christoph, du wolltest mir noch den Presenter geben. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, damit ich hier die richtigen Tasten drücke. Ja, genau. Super. Okay, wir lesen das mal. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ja, und wir wollen uns das jetzt mal gemeinsam anschauen, was Paulus damit gemeint hat. Im ersten Vers, vielleicht ist uns das aufgefallen, da nennt er die Dinge, die so in dieser lebendigen Gemeinde vorhanden sind. Also es war noch richtig schön. Und dann ab Vers 2 sagt er, ja, jetzt macht meine Freude vollkommen. Also dann greift er diese Konflikte auf und sagt ihnen, wie sie mit diesen Konflikten umgehen sollen, damit diese Einheit in Christus bewahrt bleibt. Und wir gehen das jetzt mal so im Einzelnen durch. Das Erste, was er hier nennt, ist Ermutigung im Auftrag von Jesu. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Und alle, die die Luther-Übersetzung lesen, die wissen, dass da eigentlich ein anderes Wort steht, nämlich das Wort Ermahnung. Ja, was denn nun? Ermahnung oder Ermutigung? Das ist auch je nachdem, zu welcher Gemeinde man gehört, steht die Ermahnung im Vordergrund oder die Ermutigung. Also das muss man jetzt erstmal auflösen. Das hängt damit zusammen, dass es hier ein Wort ist, das man im Deutschen so nicht übersetzen kann. Es bedeutet eigentlich beides. Beides gehört das dazu. Das ist das Wort Parakaleo. Und wir kennen den Paraklet, das ist der Heilige Geist. Also das ist ein sehr komplexes Wort, da steckt viel drin. Der Heilige Geist ist der Paraklet, er ist unser Beistand, unser Tröster, unser Helfer, Ratgeber, Ermutiger, Ermahner, Korrektiv. Mir fiel so ein Bild ein, was es vielleicht am besten beschreibt, wenn man seinen Kindern das Fahrradfahren beibringt. Das ist bei mir, bei uns schon lange her, aber ich kann mich trotzdem daran erinnern und ihr wisst ja auch, wie das funktioniert. Ja, man hält so die eine Hand an den Lenker und die andere erstmal an den Sattel und stabilisiert die ganze Sache. Und dann ist ganz viel Ermutigung notwendig für das Kind, aber vielleicht auch ein bisschen Ermahnung, zu sagen, Achtung, da steht ein Auto, nicht dagegen fahren. Ja, und dann ja, fällt es halt auch mal um und so, dann ist auch Trost notwendig. Also steckt da alles drin. Es bedeutet, vielleicht ist das die beste Übersetzung, einen anderen zu begleiten, Verantwortung für jemand zu übernehmen, neben jemand hergehen. Ich habe ein Zitat gefunden, was das Herz von Gemeinschaft ist, von Gordon MacDonald, unabhängig von diesem Bibeltext. Und ich dachte, ja, das trifft es eigentlich genau. Er schreibt, füreinander beten, einander beschützen, einander ermahnen, bestätigen und ermutigen. Das ist das Herz von Gemeinschaft. Ja, sehr schön, finde ich. Sehr schön zusammengefasst. Und ich finde diesen Gedanken wichtig, dass wir füreinander verantwortlich sind. Der Individualismus hat seltsame Blüten getrieben. Ich höre das öfter auch in unserer Gemeinde, das geht mich nichts an, also das ist dem seine Sache. Man hält sich immer ziemlich raus, man lässt den anderen seinen Weg gehen und natürlich muss die Freiheit bestehen bleiben. Jeder ist für sein Glück oder Unglück selbst verantwortlich im gewissen Sinne oder man muss ihm diese Freiheit geben, auch wenn es manchmal richtig wehtut. Und doch sind wir füreinander verantwortlich. Wir können nicht sagen, das geht mich nichts an. Das, ja, das ist dem seine Sache, so ungefähr. Wie anders kann Paulus zum Beispiel sagen, einer trage die Last des anderen. Diese Verbindlichkeit wird auch in anderen Texten deutlich. Mir fiel 1. Thessalonicher 5, Vers 14 auf. Da ist so ein Seelsorgekonzept für uns als Gemeinde. Ich finde das hier sehr schön, das kann man sich gut behalten. Das sind drei Punkte. Erstens, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Zweitens, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Und drittens, tragt die Schwachen. Und unterm Strich, habt mit allen Geduld. Wunderschönes Seelsorgekonzept. Ja, also Liebe bedeutet aber auch Zurechtweisung. Und das ist ja für alle, die so harmoniebedürftig sind, wie ich auch, ist das ja echt schwer. Also jemandem die Wahrheit zu sagen. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir jemanden lieben, dann dürfen wir ihm die Wahrheit nicht vorenthalten, oder? Ist das nicht so, dass wir oft Dinge wahrnehmen? Es geht nicht darum, dass der uns nervt oder dass wir ihn kritisieren wollen, damit wir Recht behalten, sondern es geht ja darum, dass er ein Verhalten korrigieren darf, dass wir ihn spiegeln, weil wir ihn lieben, weil wir möchten, dass er weiterkommt. Und dann müssen wir uns doch auch die Wahrheit sagen. Das gehört doch auch dazu. Ja, das zu dem Thema, diese Ermutigung im Auftrag von Jesu, dem anderen beistehen im Auftrag von Jesu. Ich dachte, dass ihr jetzt so ein bisschen nickt, wenn ich das sage, aber keiner hat genickt. Ihr sitzt da alle so ganz bewegungslos. Ja, aber ihr müsst auch nicht nicken. Also hört es euch einfach mal an und dann können wir vielleicht auch nachher noch darüber diskutieren beim Kaffee. Das Zweite ist Trost und Zuspruch aus Liebe. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Es geht hier nicht um den Trost bei einem Trauerfall. Das ist ja so eine Sache, wo wir uns dann freuen, wenn der Pastor hingeht oder Leute, die dann die richtigen Worte finden. Sondern das hat hier tatsächlich mit dem Gemeindealltag zu tun. Wir brauchen alle viel mehr Trost und Zuspruch, als andere das meinen und auch wahrscheinlich mehr, als wir uns das selbst eingestehen. Und ich frage mich, wo findet das statt? Also wo sind in unserer Gemeinde diese Räume, wo wir miteinander so ins Gespräch kommen, dass wir uns auch öffnen, dass wir Dinge sagen können, die uns belasten und auch die Dinge, die uns freuen natürlich. Und ja, wo findet das statt? Ich habe mich vorhin, als ich reinkam, gefreut, dass, Dagmar, du hast mich gefragt, wie geht es dir? Ganz oft fragen mich Leute, alles gut? Ne? Das kennt ihr so, alles gut. Das finde ich eigentlich schrecklich, weil ich habe mich gefragt, wie sind wir von dem, wie geht es dir, zu alles gut gekommen? Meine Antwort ist, oder Lösungsansatz, das sind nur zwei Worte und nicht vier. Das heißt, man signalisiert damit, die Antwort sollte auch möglichst kürzer sein. Also sag ja und dann ist gut. Also, aber selbst, ja, wie geht es dir? Ich hatte bei uns auf dem Campus da, bei Neues Leben, kam ein Student auf mich zu und fragte mich, wie geht es dir? Und dann sage ich, ach, nicht so gut. Und dann sagte er, ach, schön. Und ging dann weiter. Also, entweder hatte er nicht zugehört oder hatte diese Antwort gar nicht erwartet, ja, dass ich sage, es geht mir nicht so gut. Ich bin vor wenigen Wochen oder ja, keine Ahnung, vor einigen Wochen bin ich zu meinen Nachbarinnen gegangen, weil ich was abklären wollte, die gehören auch zur Gemeinde. Und die kam gerade von ihrer Arbeit zurück, arbeitet in so einem Pflegeheim als Hauswirtschaftsleiterin. Hoher Krankennotstand war da und Mitarbeiter war nicht da und die war völlig fertig. Die sagte, ich bin so am Ende und es geht mir so schlecht und hat mir ihren ganzen Frust da praktisch vor die Füße geworfen. Ich kam gar nicht dazu, mit ihr irgendwas abzusprechen. Und dann kam ihr Mann aus der Tür raus und der sagte, boah, hatte ich heute einen Scheißtag. Es ist alles schief gelaufen. Und dem ging es auch so richtig dreckig. Der hatte irgendwas am Computer gemacht, das war dann abgestürzt, was weiß ich, er kam überhaupt nicht zurecht. Die waren beide ein Häufchen Elend. Ich habe direkt auf dem Parkplatz dann für die beiden gesagt, komm, jetzt beten wir mal, dass der Herr sie wieder aufrichtet, dass er sie tröstet und dass sie einen Zuspruch erfahren. Und aber ich erzähle das, weil ich fand das so toll, der Mann, dass der so offen war, das ist nämlich jemand, der schon lange im Dienst des Herrn ist, schon viele Jahrzehnte, der schon Bücher geschrieben hat, der eine christliche Organisation leitet und dass der so ehrlich war, so demütig. Das war für mich absolut ein Ausdruck von Demut, dass er sagt, du, mir geht's richtig schlecht und nicht so fromm getan hat. Versteht ihr? Das ist wichtig. Ist die Offenheit da, über persönliche Nöte zu sprechen? Wissen wir, wie es dem anderen geht? Viele Menschen haben in Gemeinden das Gefühl, solange es ihnen gut geht, solange sie funktionieren, ist alles gut. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann sind sie irgendwie ein Störfaktor, unbequem. Dann halten sie den Laden auf. Jemand hat mal gesagt, die Christen sind die einzigen, die ihre Verwundeten erschießen. Das ist natürlich bei euch nicht so und das ist auch ein bisschen radikal. Ja? Aber so nach dem Motto, wenn du immer die Probleme hast, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Das passt auch nicht zu uns. Aber um beim Bild zu bleiben, wir sind ja alle Verwundete. Wir haben ja alle mit unseren Sünden zu kämpfen. Oder ist jemand da, der, ja, ich würde jetzt ja mal fragen, Handzeichen bitten, wer hat nicht mit seinen Sünden zu kämpfen? Gibt es da jemand? Wir kämpfen vielleicht mit Zweifeln, mit Verzagtheit, Lebensumstände, die schwer zu ertragen sind. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast wirklich ein schweres Herz. Und wir brauchen immer wieder diese Ermutigung und diesen Trost. Wenn ich zu Hause bin, ich bin ja meistens unterwegs, so wie hier, und bin ungefähr einmal im Monat in meiner Gemeinde, und dann stehe ich immer in der Gefahr, weil ich auch im Leitungskreis bin, dann sehe ich die ganzen Leute und denke, was muss ich nachher noch besprechen? Was kann ich noch klären? Dann muss man nicht noch extra Nachrichten schicken und so weiter. Und das ist völlig falsch, das ist mir klar. Ja? Das habe ich schon vor langer Zeit kapiert und sitze da und bete, Herr, wen kann ich heute ermutigen? Wer braucht heute ein gutes Wort? Wem muss ich heute zuhören? Und nicht so, ich möchte mit mindestens noch 5 oder 10 Leuten reden und so, sondern dann auch die Zeit zu nehmen für die eine Person, die mir vielleicht ihre Geschichte erzählt. Und da bitte ich Gott, dass er mich leitet und dass er das führt, und das tut er auch. Ja, Trost und Zuspruch aus Liebe. Und das dritte, Gemeinschaft des Geistes. Es ist euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Und das steht ja hier immer, also das ist die neue Genfer Bibelübersetzung, die das so übersetzt. Es ist euch wichtig. Das war der Gemeinde wichtig. Dieser Trost und Zuspruch aus Liebe. Diese Ermutigung im Auftrag von Jesu, das war der Gemeinde wichtig. Und jetzt hier, diese Gemeinschaft des Geistes, das war der Gemeinde wichtig. Was ist das? Also es ist wichtig, dass uns das wichtig ist. Und nämlich diese wunderschöne Gemeinschaft zu erleben, die nur der Geist Gottes schenken kann. Wir sind ja alle so verschieden. Es gibt keinen Verein auf der ganzen Welt, der uns vereinen könnte. Ja? Also das ist ja so der einzige gemeinsame Nenner. Das ist unser Herr und unser gemeinsamer Glaube. Und sonst passen wir ja eigentlich gar nicht zusammen. Und das ist auch nicht so wichtig. Das ist auch kein Problem. Aber wissen wir es zu schätzen, was Gott gemacht hat, dass er so unterschiedliche Menschen zusammen in eine Gemeinde stellt und dass der Geist Gottes uns verbindet, dass er so eine starke Einheit schenkt durch den Geist Gottes. Das ist wunderbar. Wir sollten das suchen. Wir sollten alles dran setzen, diese Gemeinschaft des Geistes zu wahren. Wir waren letztes Jahr zu einer Baufreizeit im September in Kasachstan und da hatten wir einen Handwerker mit. Und der ist zum ersten Mal so weit geflogen, das war für den alles ganz neu, der hat einen super Job gemacht, es war großartig. Und dann haben wir gleich am ersten Sonntag mit der Gemeinde dort Gemeinschaft gehabt und gegessen, und die haben ihre Geschichten erzählt und über ihren Glauben erzählt, über ihre Nöte. Und das hat ihn so tief berührt, uns alle, aber ihn besonders. Und er hat gesagt, Mensch, jetzt muss ich 7000 Kilometer hier hinfliegen, um zu sehen, dass wir ein Leib sind, dass wir zusammengehören. Ein Geist. Die haben ja die gleichen Probleme wie wir auch. Und haben auch den Herrn erlebt. Immer da, wo Jesus im Mittelpunkt steht und geehrt wird, da verbindet der Geist Gottes uns. Und das hat vielleicht dann auch manchmal mit Emotionen zu tun. Also ich empfinde das auch sehr stark im Lobpreis, wenn wir zusammen mit einer Stimme Gott loben. Das finde ich großartig. Ja. Deswegen hat der Teufel das auch immer so auf die Gemeinden und die Musik abgesehen, dass man sich da streitet, was die richtigen Lieder sind, weil er dann genau diese Einheit nämlich zerstört, ja, diesen gemeinsamen Lobpreis, wo wir mit einer Stimme Gott loben und ehren. Das ist wichtig, dass wir das tun. Aber auch, wo wir überhaupt zusammen unterwegs sind im Namen Jesu, wenn es uns um Jesus geht, wenn er an der ersten Stelle steht, dann merken wir, wie wunderbar das ist, wie der Geist Gottes uns verbindet und wie wir eine Einheit herstellt, die es sonst nirgendwo gibt. Und diese Einheit muss gewahrt werden. Auch im Epheserbrief steht das, Kapitel 4, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ja, und jetzt noch das vierte, tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Oder Luther übersetzt herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Es ist euch wichtig, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Und er benutzt hier auch ein starkes Wort, was aus der Tiefe unseres Empfindungsvermögens kommt. Also in der Antike waren das ja die Eingeweide. Heute sprechen wir so vom Herzen. Ja, wir sagen von ganzem Herzen. Ne? Und damals waren das so eben die Eingeweide. Wir kennen diesen Text aus Römer 12. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also dieses Lachen miteinander oder dieses sich freuen, fröhlich sein miteinander. Und das Weinen miteinander, auch Gemeindealltag. Ja, nicht so etwas, was wir so manchmal so in die Seelsorge-Ecke abschieben, ja, die Tränen, sondern das gehört dazu, dass wir zusammen weinen und zusammen lachen. Dass wir uns mit denen, die sich freuen können, von Herzen mitfreuen können, aber auch von Herzen mitleiden können, wenn jemand leidet. Warum zeigen wir so wenig Emotionen? Weil wir Deutsche sind. Das ist ein Grund. Und wir müssen uns auch nicht verbiegen. Es muss nicht unnatürlich werden. Versteht mich nicht falsch. Wir haben ja auch eine bestimmte Kultur, die wir leben. Und ja, trotzdem, die Frage ist, was wirkt der Geist Gottes unter uns und was brauchen wir und wo müssen wir freier werden? Ich weiß noch, wie ich in Kanada ein Semester studiert hatte und da ging es mir richtig schlecht, weil ich so mit der Sprache zu kämpfen hatte und ach, es war alles irgendwie schwierig. Ich war so richtig am Boden und dann war ich auch auf diesem Campus da und dann kam eine wildfremde Frau, die ich noch nie vorher gesehen habe, kam auf mich zu und fragte mich, wie es mir geht. Und dann sagte ich ihr, dass es mir schlecht geht und dann hat die für mich gebetet, hat die so die Hand auf meine Schulter gelegt und hat ein Gebet für mich gesprochen und das war die Salbung, das war unglaublich. Da fiel dann alles so von mir ab. Und ich habe die auch nie wieder gesehen. Ja, die war dann wieder vom Erdboden verschwunden. Das war irgendwie so ein Engel, den Gott da geschickt hat und der dann wieder weg war. Ich weiß noch, wie wir mit einer kleinen Reisegruppe an der Westküste der USA so eine Reise gemacht haben, von Neues Leben aus. Und dann wollte ich, dass die mal so eine Megachurch kennenlernen. Dann waren wir in Seattle in so einer großen Gemeinde mit 5000 Gottesdienstbesucher. Und das war interessant. Die kamen dann die Tür rein. Wir waren vielleicht, ich glaube, so auch 18 Leute ungefähr oder 16. Und die haben uns sofort wahrgenommen und so herzlich begrüßt. Und was, ihr seid aus Deutschland? Und dann ist der Ordner zum Pastor gelaufen und hat gesagt, hey, wir haben eine Gruppe aus Deutschland da. Und dann hat er uns dann noch von vorne begrüßt. Und dann haben alle noch Geschenke bekommen und so, ja, Gastgeschenke. Wir als kleine Gruppe, ne, bei 5000 Menschen, das war unglaublich. Die wussten gar nicht, was mit ihnen geschieht. Und viele von denen konnten überhaupt kein Englisch. Das heißt, sie haben die Predigt überhaupt nicht verstanden. Aber die saßen da und hatten Tränen in den Augen, waren tief gerührt von dieser Herzlichkeit und dieser Gastfreundschaft. Klar können wir jetzt sagen, okay, die Amis, ne, die sind alle ein bisschen oberflächlich, ne. Am nächsten Sonntag kennen die einen nicht mehr. Und das mag sein, dass da eine Tendenz besteht, aber wir können es ja besser machen. Ja, wir wissen ja, wie man verbindlich sein kann und lieben kann und herzlich sein kann, sodass Menschen sich wohlfühlen. Ich muss an so manches Zeugnis denken, wie Leute zum Glauben gekommen sind, und die kennt ihr auch, wo Leute sagen, also da habe ich eine Liebe erfahren, das habe ich vorher nicht, das kannte ich vorher nicht, das war ganz neu für mich. Und ich bin der Überzeugung, dass das stärkste Argument für Menschen ist, zum Glauben zu kommen. Ja, viele brauchen auch Argumente, das ist auch wichtig, aber letztendlich sind es nicht die Argumente, die Menschen zum Glauben führen. Sie erleben etwas, nämlich Christus in uns, seine Liebe, und das ist überzeugend, das berührt ihr Herz. Und das, was wir leben, und das war in der Gemeinde da, und das sagt Paulus, ihr seid eine lebendige Gemeinde, denn ihr lebt das. Und wenn jemand dazukommt, dann nimmt er genau das wahr. Aber diese Gemeinschaft ist immer angefochten, und das wissen wir natürlich. Ich würde ja am liebsten mit euch ins Gespräch kommen, ich merke immer, also so, das wäre auch schön, aber die Zeit haben wir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wollt ihr pünktlich Mittag essen. Wir merken ja die Gleichgültigkeit, die oft da ist. Wir merken vielleicht eine gewisse Oberflächlichkeit, dass uns das gar nicht so wichtig ist. Ja, wir kommen in die Gemeinde, wir hören eine gute Predigt und gehen wieder nach Hause, sehen einander vielleicht gar nicht, was der andere wirklich braucht. Und dann kommt natürlich auch so unser Egoismus, also so die Rechthaberei und der Stolz und unser Machtinteresse vielleicht sogar, Ehrsucht. Also wir sind verletzt, wenn uns jemand nicht fragt, und wir sind der Überzeugung, da müsste man mich eigentlich fragen, weil ich leite diesen Bereich oder so. Also wir sind sehr auch vielleicht empfindlich, wenn wir mal nicht gefragt werden oder wenn uns jemand nicht diese Wertschätzung entgegenbringt, wo wir meinen, die gehört mir ja eigentlich, wir haben ja alle so unser narzisstisches System, ja, wo wir sagen, also das ist mein Bereich hier und komm mir nicht zu nah und bitte schätze das. Ich habe mal zusammengefasst hier vorne, was das Problem eigentlich ist. Ich bin das Problem. Also ich meine wirklich mich. Ich bin das Problem. Es gibt so viele Dinge, da kriegt man mich auf die Palme. Und da ballt sich die Faust in der Tasche, weil ich denke, dass die Leute mich nicht genug schätzen oder was weiß ich. Oder nicht fragen oder anerkennen oder... Wir müssen das erkennen, das ist so wichtig. Und es wird gleich noch praktisch. Aber du musst erkennen, dass du eine potenzielle Gefahr bildest mit dieser Ich-Zentriertheit für die Einheit der Gemeinde. Und wir schauen jetzt mal, was Paulus sagt. Nun dann, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ich möchte daraus nur drei Dinge herausgreifen. Das erste ist, den anderen höher zu achten als sich selbst. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und für mich gehört da Vers 4 auch noch dazu, das ist so eine praktische Anleitung. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Wenn ich so zurückdenke, dann ist es unglaublich, wie oft ich mich über andere Menschen erhoben habe. Also so all die komischen Leute und die moralisch Zweifelhaften und ach, wie schnell ich mich besser empfinde oder weiter oder keine Ahnung. Kommt ganz oft vor. Ich weiß nicht, ob ich da besonders schlecht bin oder ob ihr das auch kennt. Je normaler man sich selbst findet, umso komischer sind die anderen. Aber es geht ja um die Gemeinde. Und wir machen jetzt mal eine kleine Übung. Geh mal in Gedanken durch die Reihen hier und überleg mal, ob du jeden höher achtest als dich selbst. Das ist ja das, was Paulus sagt. Also Paulus sagt nicht, achte die höher, die es verdient haben. Die kennen wir alle. Das sind die vorbildlichen Christen in der Gemeinde, wo wir sagen, also das fällt mir überhaupt nicht schwer, den zu achten. Das ist ein toller Typ, ein glaubwürdiger Christ und so weiter. Das meint Paulus nicht. Paulus sagt, ein jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. So, jetzt geht mal in Gedanken durch die Reihen. Wahrscheinlich sitzt ihr nicht gerade neben dem, den ihr nicht mögt. Oder wahrscheinlich sind die heute nicht da, ne? Über die ihr euch erhebt. Und ich frage mich, warum erheben wir uns über den anderen? Warum lege ich oft so einen hohen Maßstab an? Warum bin ich so kritisch? Je höher ich von mir denke, umso schwerer fällt es mir, den anderen noch höher zu achten als mich selbst. Und die Bibel fordert uns auf zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Wir sollen eine gesunde Selbsteinschätzung vornehmen. Wer bin ich? Habe ich etwas verdient? Bin ich moralisch besser oder was kann ich dafür? Ja, wir sind alle Menschen, die ganz oft versagen. Ich bin zu jeder Sünde in der Lage, wenn ich in die entsprechende Situation komme. Das bedeutet Demut. Demut bedeutet nicht schlechter von sich zu denken. Demut bedeutet nicht mehr von sich zu denken, als man in den Augen Jesu ist. Und wir wissen ja, wir sind geliebt, obwohl wir Sünder sind. Und dann gibt es noch so eine hilfreiche Stelle in Römer 12. Ich bleibe hier so ein bisschen dabei stehen, weil ich das so ein wichtiger Gedanke finde. Da steht, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das steht in Römer 12, Vers 10. Könnt ihr nochmal nachlesen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also das heißt, wir sollen praktisch in einen Wettstreit eintreten, dem anderen Achtung zu erweisen. Und interessant ist, dass es nicht, wir sehen immer diese Demut als eine innere Haltung. So, ne? Also wir brauchen diese richtige innere Haltung. Aber Paulus sagt hier, nee, geht über in die Handlung, in die Tat. Es ist aktives Handeln. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. So, jetzt kannst du mal darüber nachdenken an dieser Stelle. Wie kannst du dem, auf den du eigentlich herabschaust, wie kannst du dem Achtung erweisen? Was kannst du in der nächsten Woche tun? Und du kannst erstmal dafür beten. Du kannst erstmal sagen, Jesus, vergib mir. Das ist nicht in Ordnung. Und dann kannst du überlegen, was kannst du tun? Langfristig natürlich. Aber wenn du jetzt nicht anfängst, machst du es vielleicht nie. Was kannst du tun, um dem anderen Achtung zu erweisen? Jesus, gib mir eine Möglichkeit, zeig mir das, wie ich ihm begegne, wie ich ihm zeige, dass ich ihn liebe und dass ich nicht besser bin als er. Und deswegen auch dieses auf das Wohl des anderen bedacht sein. Was hilft dem anderen? Was bringt ihn voran? Ich komme zum Zweiten. Dieselbe Gesinnung. Habt die gleiche Gesinnung. Haltet entschlossen zusammen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Die gleiche Gesinnung bedeutet nicht die gleiche Meinung. Wir waren letzten Sommer in Nordamerika, weil wir ja mal in Kanada gelebt haben, haben viele Freunde besucht. Meine Schwester lebt in Chicago, da waren wir eine Woche. Und wenn man mit den amerikanischen und kanadischen Christen sich unterhält, dann merkt man sehr schnell, dass die ein ganz anderes Verständnis von ihrer Politik haben und auch das Thema Corona und Impfen und so weiter. Da wurden wir, obwohl wir das eigentlich schon so ein bisschen hinter uns hatten, die ganze Diskussion hier in unseren Gemeinden, wurden wir da noch mal so richtig konfrontiert. Und weil wir die alle so lieb haben, war gut, dass wir sie lieb haben. Aber es war unglaublich herausfordernd. Und die Frage, wie positionieren wir uns und wie reden wir jetzt über dieses Thema, ohne dass wir uns total entzweien. Und diese Einheit, die Gott uns eigentlich geschenkt hat, und wir haben viele schöne Erinnerungen an das, was wir gemeinsam auch im Reich Gottes erlebt haben und so weiter. Und da habe ich das nochmal gemerkt, da kam das nochmal alles so hoch. Und wir wissen ja, dass sich viele Gemeinden auch gespalten haben. Wir wissen, dass viele nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil sie da eine andere Sicht hatten. Und ich muss einfach sagen, zurückblickend, wir haben da absolut versagt in unserer Gemeinde, obwohl Gott uns gnädig war und wir jetzt wieder richtig wachsen und so weiter. Aber wir haben versagt in der Art und Weise, wie wir mit diesem Thema umgegangen sind. Und ich habe auch versagt. Ich habe irgendwann gedacht, es ging nicht mehr ums Reich Gottes. Es ging dann um das Reich dieser Welt. Und wir haben über Meinungen gestritten und so weiter. Und dieses Lernen, sich einander stehen zu lassen, die Meinung des anderen auszuhalten und ja, so schräg sie vielleicht auch uns erscheinen mag, da war wenig Liebe. Da war es wenig Liebe, gerade wenn es um Politik und gesellschaftliche Themen geht. Und natürlich müssen wir auch diskutieren und wir dürfen auch streiten. Aber jetzt sagt Paulus hier, Rechthaberei, und das ist es ja, das, was in unseren Herzen ist, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Haltet entschlossen zusammen und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und das haben wir nicht getan. Nicht genug. Und das, was Paulus hier meint, bedeutet, und damit wir vorbereitet sind für die nächsten Themen, die kommen, es geht um die gleiche innere Haltung, Grundeinstellung, dass es in unserem Leben und in allem, was wir denken, tun und sagen, um die Ehre Gottes geht. Wir sind vor ihm. Er ist unser Herr. Was ehrt ihn? Die Demut, die Art und Weise, auch wie wir streiten von mir aus, wir tun es vor ihm. Und es geht um seine Ehre. Er muss verherrlicht werden in dem, wie wir uns verhalten in Konflikten und in unseren Beziehungen und überall und immer. Er muss die Ehre bekommen. Das ist die Richtschnur. Das ist für uns ein Maßstab. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Das ist ja klar, wenn ich das so sage. Aber es muss um ihn gehen. Und ich behaupte, wenn es uns allen um die Ehre Jesu geht, dann wird es uns schwerfallen, uns zu entzweien. Dann wird es uns wahrscheinlich nicht gelingen. Denn dann haben wir kein Problem mit dem anderen, dem es auch letztendlich um die Ehre Jesu geht. Dann leiden wir vielleicht aneinander, aber der Herr hält uns zusammen. Ja, und noch ein letztes. Dieselbe Liebe. Hier steht Agape. Das Wort wurde ja benutzt für die Liebe Gottes, also diese selbstlose, sich hingebende, sich aufopfernde Liebe, sich dem anderen aussetzende Liebe, dass ein jeder für die Brüder auch das Leben lassen kann. Und in 1. Korinther 16, Vers 14, da habe ich gerade noch eine Traupredigt gehalten, vorletzte Woche, da steht, lasst alle Dinge in der Liebe geschehen. Da steht auch Agape. Alle Dinge in der Liebe geschehen. Wow, wenn das gelingt, und erstmal in der Ehe schon, da versagen wir schon ja, oft. Und das ist natürlich klar, dass das nicht so ist oder dass uns das oft nicht gelingt. Aber dann sollten wir das wenigstens zugeben. Dann sollten wir sagen, Mensch, das war jetzt eben nicht aus dieser Liebe. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Ja, ich habe meistens Recht, bei meiner Frau sowieso habe ich meistens Recht. Aber sie hat auch meistens Recht und da sehen wir schon, dass da ist Diskussionsbedarf. Aber was hilft uns das, immer zu meinen Recht zu haben, wenn es nicht aus Liebe geschieht? Und dem anderen auch sein Recht zu lassen. Und an die Stelle zu kommen, wo ich sage, Jesus, vielleicht hatte ich recht, vielleicht. Aber es war nicht Liebe. Es ging mir nur darum, dass ich mein Recht behalte. Und es war nicht aus Liebe. Und dass wir an der Stelle sagen, Jesus, vergib mir, ich möchte aus der Liebe heraus. Ja, das ist auch, wir können das natürlich nicht. Wir wissen ja, das ist ja Gott, der sein neues, das ist die Frucht des Geistes, diese Liebe. Das ist Gott, der sein neues Leben durch uns lebt. Das ist ja wichtig, ne? Zwischen Fleisch und Geist. Ja, wir werden ja immer wieder, ne? Luther hat ja gesagt, dass er versucht, diesen alten Adam zu ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Und er kriegt das nicht hin und wir kriegen das auch nicht hin, weil wir das ist ein beständiger Kampf in uns zwischen Geist und Fleisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vom Geist leiten lassen und sagen, morgen schon ist das für mich wichtig, dass ich sage, ich gehe heute an deiner Hand. Du gehst voran und du führst mich. Und dass wir wissen, dass Jesus dieses Leben durch uns hindurch lebt und diese Liebe uns schenkt. Und wenn es nicht klappt, und ja, gibt genug Situationen, wo wir merken, wir haben nicht geliebt, dann zu sagen, Jesus, vergib mir. Und auch zu seinem Ehepartner oder wo immer man schuldig geworden ist, auch zu sagen, vergib mir. Ja, das Letzte ist Jesus als Vorbild für unsere Beziehung. Und eigentlich ist das das Finale, sozusagen, dass jetzt Paulus sagt, schaut euch Jesus an. Er ist in allem unser Vorbild, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir lieben sollen, wie wir vergeben sollen, wie wir einander annehmen sollen. Ja, könnte ich überall jetzt Bibelstellen zitieren, die wir auch kennen. Wie Christus, annehmen wie Christus, vergeben wie Christus, lieben wie Christus, einander dienen. Ja, ich habe euch die Füße gewaschen, das ist ein Beispiel für euch. Macht es genauso. Ja, im übertragenen Sinne, dient einander. Wie Christus, er ist in allem unser Vorbild. Immer auf ihn schauen. Wie hat er das gemacht? Wie würde er handeln? Das muss unser Maßstab sein. Und er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und das ist natürlich, vielleicht schauen wir uns zum Schluss noch gerade diese Verse an und lassen uns mal füllen mit diesen Versen, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Und wenn wir das verstanden haben und wissen, dass wir die Hauptprofiteure sind von dieser unglaublichen Liebe, ja, wir kommen von Ostern her, er starb für dich, er hat seine Liebe, er hat alles für dich gegeben, sein Leben für dich gegeben, weil er dich liebt. Und wenn uns das so ausfüllt, dann fällt es uns leichter, auch diese Liebe durch uns hindurchfließen zu lassen zum Nächsten. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Ja, du musst nicht um deine Ehre kämpfen, der Herr sorgt dafür, er wird dich zur rechten Zeit erhöhen. Unsere Aufgabe ist es, zu sterben, so wie Jesus gestorben ist, also unser dickes Ich. Das muss sterben. Amen.